Mara Durststrecken und Bitterkeiten in unserer Nachfolge. Darüber wird heute Abend Bruder Wolfgang Kaiber sprechen.
Auch heute Abend wollen wir uns mit einem kurzen Abschnitt aus dem Alten Testament beschäftigen, und zwar aus der Wüstenwanderung. Aber bevor ich diese Verse lese, vielleicht ein paar wenige Gedanken dazu. Das Volk Israel war in die Knechtschaft geraten in Ägypten. Sie wurden geknechtet vom Pharao. Sie waren Sklaven geworden. Und jetzt sollten die Söhne, die geboren wurden, getötet werden. Das wäre der Untergang des Volkes Israel geworden. Aber Gott hört das Geschrei des Volkes Israel. Und er erbarmt sich über sie. Und dann sagt er, ich bin herabgekommen, um euch zu erretten von den Ägyptern und euch in ein Land zu führen, das von Milch und Honig fließt. Ein gutes Land, das von Milch und Honig fließt. Und wenn man jetzt das zweite Buch Mose bis zum Buch Josua sieht, ist das eine Geschichte. Heraus aus der Sklaverei, hinein in die Fülle des Landes, in die irdische Fülle, Früchte, Nahrung im Überfluss. Aber Jesus Christus ist gekommen, nicht nur um uns Leben zu geben, sondern ein Leben im Überfluss. Das ist genau diese Botschaft. Aber dieser Weg in das gelobte Land, damals wie heute, führt durch die Wüste. Führt durch die Bibelschule Gottes. Genau das ist der Zusammenhang. Und jetzt muss man sehen, das Volk erlebt die Wunder Gottes in Ägypten. Sie erleben das Wunder am Schilfmeer, als sie durch das Schilfmeer gehen und die Ägypter darin ertrinken. Und dann singen sie ein wunderbares und herrliches Loblied auf den Herrn, auf den Allmächtigen, auf den, der dieses Wunder vollbracht hatte. Und dann kommen die Verse, die wir jetzt betrachten wollen. 2. Mose, Kapitel 15, ab Vers 22. Danach ließ Mose Israel, nach diesem Loblied, danach ließ Mose Israel vom Schilfmeer aufbrechen, dass sie zur Wüste Suhr zogen. Und sie wanderten 3 Tage lang in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Es war sehr bitter, nicht nur bitter, sehr bitter. Daher nannte man es Mara. Da murrte das Volk gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? Er aber schrie zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Holz. Das warf er ins Wasser. Da wurde das Wasser süß. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht, und dort prüfte er sie. Und er sprach, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist, und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und sie kamen nach Elim. Dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume. Und sie lagerten sich dort am Wasser. Mara. Durststrecken und Bitterkeiten in der Nachfolge. Was ist das Erstaunlichste in dieser Geschichte? Was ist das, was uns am meisten überrascht? Ist es das Wunder mit dem Holz, das ins Wasser geworfen wird und das bittere Wasser wird süß? Nein, überhaupt nicht. Warum nicht? Der Schöpfer des Himmels und der Erde sprach und ein unfassbares Universum war da. Es ist für ihn eine Kleinigkeit, dieses Wunder zu wirken. Ist vielleicht das Erstaunlichste, wie das Volk Israel reagiert? Sie haben so vieles mit Gott schon erlebt. Sie haben gerade ein Loblied gesungen und jetzt murren sie. Ist das erstaunlich? Nein, das gehört zur Normalität in der Wüste. Wisst ihr, was das Erstaunlichste ist? Die Reaktion Gottes. er zeigte ihm ein Holz. Mehr nicht. Es war die Reaktion Gottes. Ist das nicht erstaunlich? Er sagt nicht zu Mose, halte mal denen eine Standpauke. Ja, wann lernen die endlich, mir zu vertrauen? Wann lernen sie endlich, an mich zu glauben? Das fehlt, ne, in dieser Geschichte. Bis zum Berg Sinai nicht einmal, obwohl sie ständig murren, eine Klage von Gott. Warum? Ich meine, sie stehen doch erst am Anfang ihres Glaubenslebens. Und es ist völlig normal, wenn Schwierigkeiten kommen, dann murrt man. Dann ist man manchmal am Zweifeln über Gottes Güte und Gnade. Geht's bei uns nicht manchmal genauso? Und wie dankbar dürfen wir sein über Gottes Reaktion? 2. Mose, Kapitel 15, Vers 22. Und sie wanderten 3 Tage lang in der Wüste und fanden kein Wasser. 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Können wir uns das vorstellen? Können wir das nachempfinden, was da steht? Jetzt hatten sie es mit einem ganz anderen Feind zu tun, wie dort in Ägypten. Die Ägypter waren ihnen hinterhergejagt mit Wagen und mit Schwertern, um sie zu töten. Aber der Tod mit einem Schwert ist viel besser, viel angenehmer, wie in der Wüste zu verdursten. Hat Gott sie eigentlich in die Wüste geführt, damit sie dort verdursten? Kann das sein? Was hatte er ihnen verheißen? Ich bin herabgekommen, um euch herauszuretten aus Ägypten und hineinzuführen in ein Land, das von Milch und Honig fließt. Aber ganz ehrlich, es ist erschreckend, in der Wüste kein Wasser zu finden. Wie viele waren da unterwegs? 600.000 Wehrtüchtige, ne? 2 bis 3 Millionen Menschen. Ja, wie viel Liter Wasser haben die eigentlich gebraucht? Jeden Tag? Rechnen wir nur mal 3 Liter pro Person. Ist nicht viel, ne? In der Wüste. Die Tiere brauchten auch Wasser. Und waschen sollte man sich auch ab und zu. Also mindestens 10 Millionen Liter Wasser jeden Tag, 40 Jahre lang. Ist gewaltig, oder? Eine trostlose Wüste und da findet man keinen Supermarkt, kein Getränkeautomat, nichts. Und jetzt sind die 3 Tage unterwegs, finden 3 Tage kein Wasser. Könnt ihr euch vorstellen, wie die nach Wasser gesucht haben? Kann man sich das vorstellen, wie sehr sie gesucht haben nach Wasser und sie finden 3 Tage kein Wasser. Und dann irgendwann endlich der Schrei, Wasser. Und dann kommen sie nach Mara und stürzen sich alle auf das Wasser zu. Ne? Und der erste trinkt oder mehrere gleichzeitig und spucken es wieder aus. Man kann das Wasser von Mara nicht trinken. Also in der Wüste kein Wasser zu finden, das ist die Normalität. Richtig? Das ist die Normalität. Aber in der Wüste Wasser zu finden, das man nicht trinken kann, das übersteigt alles, was der Verstand sich vorstellen kann. Das ist grausam. Das ist absolut grausam. Sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken. Will Gott sein Volk quälen? Will Gott sein Volk quälen? Meinen wir wirklich, dass Gott uns quälen will heute? Die Endzeit ist ganz schön schwierig, oder? Die letzte Phase, bevor der Herr kommt, ist ganz schön schwierig. Ich hätte mir vor 30, 36 Jahren noch nicht vorstellen können, was ich jetzt gerade alles durchlebe. Will er mich quälen? Niemals. Schlag dir mal Klagelieder auf. Klagelieder, Kapitel 3. Was da steht. Klagelieder 3. Also vergessen wir bitte bei der ganzen Botschaft heute Abend nicht, Gott hatte ein Ziel, sein Volk zu retten. Genauso hat er heute das Ziel, Menschen aus dieser Welt herauszuretten. Und er rettet sie nicht nur heraus, er will ihnen Überfluss schenken. Nein, er hat uns schon den Überfluss geschenkt. Das Volk Israel hatte ja noch eine gewisse Zeit vor sich, bevor sie in das Land kamen. Aber bei uns, wir haben sofort am Tag der Wiedergeburt den Geist in Überfluss. Aber jetzt führt er uns nicht den direkten Weg manchmal, sondern er führt wie das Volk Israel rechts ab in die Wüste, einen Umweg scheinbar. Und er muss auch mit uns einen Umweg gehen, damit wir diesen Überfluss genießen können, ausleben können. Und hier steht, denn nicht aus Lust plagt und betrübt er die Menschenkinder. Er hat keine Lust daran, sein Volk leiden zu sehen, dursten zu sehen, zu sehen, dass manche Dinge, die wir erleben, bitter sind. Daran hat er keine Lust. Ja, warum tut er es dann? Warum dann? Darauf gibt das Wort Gottes auch eine Antwort. 1. Petrus, Kapitel 1, da finden wir die Antwort. Warum? Eine von mehreren. Vers 6, Kapitel 1 im 1. Petrusbrief. Dann werdet ihr euch jubeln, freuen. Wann? Wenn wir die Ewigkeit kommen. Aber ich weiß, das Wort Gottes sagt auch, jetzt schon können wir uns freuen. Johannes Evangelium steht es mehrfach geschrieben. Also nicht nur in die Ewigkeit. Aber hier geht es darum, um das Erbe, das für uns schon bereitet ist. Dann werdet ihr euch jubeln, freuen, wenn ihr euer Erbe antretet, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, da steht's, eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid. Nicht nur Freude jetzt, sondern auch Traurigkeit ist normal, völlig normal. Eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Das ist eine Anfechtung von Gott. Das ist eine Prüfung von Gott, um seinem Volk Israel zu zeigen, was in ihrem Herzen noch vorgeht. Und was in deinem und in meinem Herzen manchmal noch vorgeht. Deshalb muss der Glaube bewährt werden. So steht es nämlich da. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird. Wenn man Gold ins Feuer hält, dann werden die Schlacken weggebrannt. Aber das Gold merkt keine Schmerzen. Es hat keine Schmerzen. Aber wenn mein Glaube ins Feuer gehalten wird, dann tut's weh. Und ich sage euch, das tut ganz schön weh. Wenn ich 3 Tage kein Wasser finde, das tut ganz schön weh. Denn da ist man am Verdursten. Aber es muss sein, damit der Glaube reifen kann, stark werden kann, sich bewähren kann, ausreifen kann. 2. Mose, gehen wir zurück. 2. Mose, Kapitel 15. Vers 24. Da murrte das Volk gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? Der Mose auf einmal schuld, oder? Da murrte das Volk gegen Mose. Ja, was hat denn der Mose getan? Er hat das getan, was Gott wollte. Mehr nicht. Mangelerscheinungen offenbaren, was in unserem Herzen noch vorgeht, was in uns noch nicht in Ordnung ist. Sie offenbaren unser Murren. Und das Volk Israel murrt, beständig in der Wüste. Und da zeigt sich, was noch Negatives in meinem Herzen drin ist. Da zeigt sich, zu was ich noch fähig bin. Wie oft sind die Alltagsdinge, so Kleinigkeiten im Alltag, die uns manchmal aus der Bahn werfen, oder? Es sind manchmal die Kleinigkeiten, der gefühlte Mangel, der etwas auslöst bei mir. Wir haben uns alle gefreut heute über das schöne Wetter, oder? Aber ich kann euch sagen, die letzte Zeit bei uns hat so viel geregnet und so neblig. Das war so ein schlechtes Wetter. Und im Sommer klagen wir wieder, es ist so heiß. Kennt ihr das? Es sind nur Kleinigkeiten, oder? Aber wie können diese Kleinigkeiten uns schon durcheinander bringen? Plötzlich zum Murren bringen. Warum eigentlich? Wisst ihr, was wir vergessen? Was steht im Psalm 103? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, wie viel Gutes hat er denn mir getan? Allein schon irdisch, wie viel Gutes hat er mir getan? Ich lebe in Deutschland, oder? Hat er mir nicht viel Gutes getan? Und wenn ich errettet bin, hat er mir unfassbar Gutes getan, oder? Er hat mich erlöst von meinen Sünden, er hat mich erlöst von der Sklaverei, er hat mich erlöst von dem bitteren Leben der Sklaverei in Ägypten. Das vergessen wir. Nur weil es regnet. Eine Kleinigkeit. Nur eine Kleinigkeit. Und diese Politiker, wollen wir schon gar nicht anfangen damit, gell? Wir klagen ja nicht über unsere Politiker, oder? Sind wir nicht gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus Jesus? Merken wir eigentlich, dass wir die reichsten Menschen dieser Erde sind? Haben wir schon erkannt, dass wir die Einzigen sind, die Frieden haben, auch wenn die Umstände negativ sind? Wir können Frieden haben, je nachdem. Und genau darum geht's jetzt. Gott führt uns in die Wüste, damit wir erkennen, was in unserem Herzen noch drin ist. Er weiß es ja schon. Der weiß es schon von Ewigkeit her. Dem ist es ja gar nicht unbekannt. Nur wir wissen es nicht. Und deshalb führt er sein Volk 3 Tage in der Wüste und sie finden kein Wasser. Wenn wir 3 Tage Durst haben, dann neigen wir auch dazu zu murren. Was heißt das? Auch wenn wir Erlöste sind, auch wenn wir wiedergeboren sind, auch wenn wir dem Herrn nachfolgen, können Enttäuschungen und bittere Umstände niemals weg sein. Die müssen sein, damit wir verändert werden. Und das ist ja das große Ziel. Der Vater im Himmel hat das wunderbare Ziel, dich und mich, solange wir auf dieser Erde leben, umzugestalten in das Bild seines Sohnes. Und wir werden nicht umgestaltet werden, wenn nicht manches schieflaufen würde. Denn da geschieht die größte Veränderung, wenn etwas schiefläuft. Es ist ganz leicht, Gott zu vertrauen, wenn die Sonne scheint, ne? Aber wenn es stürmt, wie war das bei den Jüngern, als er sagte, lasst uns ans andere Ufer fahren? Er war mitten im Boot. Ist er nicht auch bei uns im Boot? Geht ihm nicht die Wolkensäule direkt voran? Was macht eigentlich ein eigenwilliges Volk willig, dem Herrn zu folgen? Durst, Stritten und bittere Erfahrungen. Wenn man endlich merkt, ich brauche Gott in jedem Bereich des Lebens. Wasser? Ist für uns Wasser wertvoll? Ich habe 2 Kasten im Keller stehen und 1 Kasten in meinem Zimmer stehen und der Kühlschrank ist auch noch voll. Ich habe keinen Mangel an Wasser. Ne? Also wenn 3 Tage mal kein Wasser da wäre, dann würde ich einen Mangel empfinden. Und wie würde ich dann reagieren? Unbefriedigte Bedürfnisse enthüllen unser Herz, zeigen, zu was wir noch fähig sind. Immer dann, wenn wir Mangel leiden, lernen wir am besten, auf Gott zu vertrauen. Dann erleben wir seine Treue. Haben wir schon mal um Wasser gebetet? Wir nicht, oder? Das Volk Israel hat geschrien. Wir brauchen Wasser. Ich lese mal eine Stelle noch aus dem Neuen Testament, Philipper 4. Eine Stelle, die oft benutzt wird. Ich verwende sie jetzt mal hier an dieser Stelle für das Volk Israel und für uns. Was ist die Aufforderung, die an uns alle geht? Im 1. Thessaloniker Brief finden wir genau die gleiche Stelle, in dem Sinn die gleiche Stelle auch. Freut euch im Herrn alle Zeit. 3 Tage kein Wasser. Freut euch im Herrn alle Zeit. Das ist eine Herausforderung, oder? Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts. 2 bis 3 Millionen Menschen in der Wüste, sorge dich um nichts. Ich nehme Thessaloniker dazu, sei dankbar für alles. 3 Tage kein Wasser und jetzt finde ich in Mara bitteres Wasser und jetzt soll ich dafür dankbar sein und jetzt soll ich mir keine Sorgen machen. Ich bin am Verdursten. Sondern in allem, lass durch Gebet und Flehen mit Danksagung. Natürlich dürfen wir flehen. Herr, wir brauchen Wasser. Ich sage mir, Mose, wir brauchen Wasser. Nicht der Mose kann, Gott kann. Die waren am falschen Platz. Die haben den Falschen gefragt. Sorgt euch um nichts. Egal wie die Umstände des Lebens sind, sorgt euch um nichts. Kann man ganz leicht sagen, wenn man alles hat. Ne? Aber genau das sind die Herausforderungen, wenn ich nichts habe. Wenn ich alles brauche, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Vor ihm sollen wir alles kund werden lassen. Ihm sollen wir alles sagen, aber bitte mit Danksagung. Und der Friede Gottes, das ist dann die Auswirkung. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wir können in den schwierigsten Momenten des Alltags Frieden haben, wenn wir das beherzigen, was hier steht. In welchen Alltagsbeispielen wird es jetzt aktuell für uns? Wo erleben wir im Alltag Durststrecken? Wo wird unser Leben manchmal ganz schön bitter? In welchen Beispielen? Wie ist es denn heute am Arbeitsplatz zum Beispiel? Wo man ständig von einem Problem zum anderen geht, wo der Druck unglaublich hoch ist, wo man so richtig ausgequetscht wird manchmal am Arbeitsplatz, wo man kaum noch Zeit hat. Und dann läuft noch auf der Arbeitsstelle alles irgendwie schief. Und jetzt beten wir darum, Herr, hilf mir. Und scheinbar nichts geschieht. Es geht einfach so weiter. Und wie ist es mit den Schwestern? Routinearbeit zu Hause, wenn man noch 3, 4, 5 Kinder hat. Meine Tochter hat jetzt 5 Kinder nebendran. Da wird es einem nicht mehr langweilig, oder? Und da kann man müde werden, ausgelaugt werden, am Boden liegen, nicht mehr können. 3 Tage Durststrecke. Und wie ist es mit der Kindererziehung? Sind das nicht ganz schöne Durststrecken, die wir manchmal erleben? Wir wissen schon gar nicht mehr manchmal, wie wir reagieren sollen, wie sie mit uns reden. Und jetzt sprechen wir darüber, aber es ändert sich gar nichts. Durststrecke. Oder obwohl wir täglich Bibel lesen und jeden Sonntag und vielleicht in der Woche noch eine Predigt hören oder sogar mehrere Predigten hören, spricht uns nichts an. Die Bibel ist wie ein totes Buch. Ich habe mal ein halbes Jahr lang jeden Tag meine Bibel gelesen und nichts, gar nichts hat mich angesprochen. Während der Predigt, wenn ich eine Predigt gehalten habe, habe ich manchmal gesagt, danke Herr, jetzt hast du zu mir geredet. Ist das nicht eine Durststrecke? Was will denn der Herr prüfen? Muss ich was fühlen? Muss ich? Wie kalt sind wir manchmal da drin? Wie sehr fehlt uns manchmal die Sehnsucht nach Gott und seinem Wort? Kennt ihr das? Mir fehlt die Freude am Herrn manchmal. Was dann? Ist das nicht eine Durststrecke? Also ich möchte doch eine brennende, innige Beziehung zum Herrn haben. Ich möchte doch Lust am Wort Gottes haben. Aber es fehlt irgendwie. Und dann? Das, natürlich kann auch die Sünde das bewirken. Überhaupt keine Frage. Und solche Lebenssituationen können uns in die Dürre führen. Ich habe Durst und der Durst wird nicht gestillt. Aber wie viele Tränen vergießen wir manchmal oder auch nicht über unsere Sünden, die wir tun? Haben wir nicht manchmal negative Gedanken in uns, die Sünde sind? Ist es nicht so, dass wir manchmal geistig falsch reagieren auf Geschwister, auf den Ehepartner, auf die Kinder? Manche Worte aussprechen, für die wir uns dann schämen? Das sind Dürrezeiten. Ich will es nicht. Und scheinbar, zack, eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Wir bitten den Herrn inbrünstig darum, Herr, ändere doch das. Ich will nicht sündigen, ich will nicht diese bösen Gedanken haben, ich will nicht die falschen Gedanken haben. Und wie viele versündigen sich heute am Smartphone? Man will es manchmal nicht, und es geschieht trotzdem, oder? Wir bitten. 3 Tage, keine Hilfe. Und dann führt der Herr uns noch zu bitterem Wasser. Der Herr führt uns zu bitterem Wasser. Was sind denn bittere Erfahrungen? Zum Beispiel, die Kinder halten sich daheim an die Regeln, die es bei uns gibt. Sie gehen vielleicht sonntags sogar mit in die Gemeinde. Und dann, wenn sie mit ihren Freunden zusammen sind, leben sie genau das Gegenteil. Wenn sie in die Schule gehen, leben sie genau das Gegenteil. Die Lehrer erzählen dann, wie dein Kind ist. Ist das nicht bitter? Das ist bitter. Dann schämt man sich, wenn man wirklich ein wiedergeborener Christ ist, dann schämt man sich darüber, was die Kinder getan haben. Also wir haben ein Pflegekind angenommen, der hat alles getan, dann, wo er bei uns war, als er dann in die Schule kam, was Gott verboten hatte. Und in dem Dorf kannte jeder jeden und wir waren die Sekte da oben. Und dann der Sohn. Wisst ihr, wie man sich da schämt? Das ist bitter, ganz bitter. Und selbst Geschwister können dann manchmal so freundliche Bemerkungen machen. Die tun weh. Die gehen tief und das ist bitter. Und wie ist es, wenn der gläubige Ehepartner plötzlich die Welt wieder lieb gewinnt? Und das Gegenteil von dem lebt, was am Sonntag in der Gemeinde vorgibt zu sein? Wenn er vielleicht sogar in der Gemeinde betet, und der Ehepartner daheim erlebt, wie er wirklich ist. Das ist bitter. Wir bitten den Herrn, schenk uns Wasser. Wir bitten den Herrn, hilf doch daraus, verändere du doch etwas. Und wie bitter ist es, wenn man sich ganz bewusst danach sehnt, Gemeinschaft zu haben mit Gläubigen. Und irgendwie ist man nicht drin. Irgendwie ist man ausgegrenzt. Warum? Man weiß es oft nicht. Oder wenn ich jetzt an jüngere Menschen denke, man betet vielleicht schon Monate für einen Ehepartner und hat jemand im Auge, und dann heiratet derjenige jemand anders. Habe ich 2-mal miterlebt. Ist das nicht bitter? Das sind genau die Dinge, die das Leben ungemein schwer machen können. Wie viele Gläubige gibt es, die sich einsam fühlen? Man würde gern Freude und Leid miteinander teilen, wir würden gern miteinander und füreinander beten, aber irgendwie stört etwas. Irgendwie passt es nicht. Wird man nicht manchmal von Gläubigen, vom Ehepartner, von den Geschwistern in der Gemeinde enttäuscht? Kommt es nicht vor, dass Unwahres über dich erzählt wird? Dass man sogar verleumdet wird? Das ist bitter. Das ist ganz bitter. Wie bitter ist es manchmal, wenn man jemand helfen will und es wird völlig umgedreht. Also was ganz schön schwierig ist, wenn man mit Ehepaaren spricht, die Eheprobleme haben und man will helfen. Plötzlich kann es sein, dass das Spiel sich umdreht und die zwei sind gegen mich. Nur weil ich helfen wollte. Ist das nicht bitter? Merken wir, das sind Situationen, die wir alle mehr oder weniger kennen. Und jetzt gibt es noch eine Steigerung. Ich habe in einer Gemeinde gepredigt und da kam nach der Predigt eine Mutter auf mich zu und sagte zu mir, sie haben einen 12-jährigen Sohn, der hat unheilbar Krebs. Das ist bitter, oder? Hoffnungslos. Oder unser Andreas, der war Ältester bei uns in der Gemeinde, mit 36 Jahren Diagnose Krebs, 1,5 Jahre noch. 2 Kinder. Verheiratet, 2 Kinder. Ist das nicht bitter? Oder wenn der Ehepartner plötzlich von jetzt auf nachher stirbt, ist bitter, ne? Oder ein Kind. Warum führt Gott uns in solche Umstände, in so bittere Dinge hinein? Dann kann es sein, es quält uns im Inneren. Kann das ein Gott der Liebe sein? Warum hat er mich in diese Lage gebracht? Hat mich Gott ganz vergessen? Hat Gott sein Volk Israel in der Wüste vergessen? Nein, die Wolkensäule geht voran, genau diesen Weg geht die Wolkensäule. Aber wisst ihr, was mich tröstet? Auch der David kannte das. Auch der David, der König David, der Mann nach dem Herzen Gottes, kannte das auch. Psalm 13, Vers 2. Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Schreibt David. Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Wie töricht spricht David hier. Aber so spricht nur jemand, der den Herrn von ganzem Herzen liebt. Oder nicht? Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Nur wenn ich jemand liebe, sehne ich mich nach ihm. Aber wie töricht, als noch alles gut lief, hat David so nicht gesprochen. Aber genau dann, wenn wir 3 Tage kein Wasser finden, wenn wir in bittere Umstände kommen, da können wir manchmal den Gedanken haben, Gott ist nicht da. Ja, aber kann das sein? Dass Gott nicht da ist, wo bist du? Aber merken wir eine Welle nach der anderen, eine Welle wie am Strand. Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Genau das ist die Situation, die wir alle mehr oder weniger immer wieder mal erleben. Wie endet dieser Psalm? Ich aber vertraue auf deine Gnade. Es hat sich aber gar nichts geändert. Wir lesen auf jeden Fall nicht, dass sich was geändert hat. Mein Herz soll frohlocken, mein Herz soll in der Zukunft frohlocken. In deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Aber das ist ganz schön schwer, ne? Wie oft liegen wir erschöpft am Boden, völlig am Boden zerstört. Wisst ihr, dass uns auch der Dienst im Reich Gottes in Dürrezeiten führen kann? Auch wenn wir den Herrn Tag für Tag dienen, Tag für Tag uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, kann es uns in Dürrezeiten führen. Warum? Man kann im Reich Gottes als Diener müde werden, ausgelaugt sein, völlig erschöpft sein, weil die Probleme, die werden heute nicht mehr kleiner, oder? Ich hätte mir viele Dinge vor 30 Jahren noch überhaupt nicht vorstellen können, die heute Realität sind. Und es greift da drinnen an. Das zehrt aus. wenn man jahrelang mit Geschwistern gemeinsam dem Herrn gedient hat und jetzt sind sie völlig weg. Oder jetzt vertreten sie plötzlich Lehren, die der Bibel völlig widersprechen. Das ist bitter. Das ist wirklich absolut bitter. Und davon kann ich sprechen. Das habe ich auch erlebt. Und jetzt besteht es besteht wirklich die Gefahr, dass jetzt etwas passiert. Aber wisst ihr, ich bin froh, dass viele vor mir dieses Problem auch schon hatten. So wie der David hier. Wie lange willst du mich ganz vergessen? Schlagen wir mal auf, Jeremia 20, was er sagt. Und Hiob sagt im Grunde das Gleiche. Jeremia 20, Vers 7. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark geworden, du hast mich überwunden. So bin ich zum täglichen Gelächter geworden, jedermann spottet über mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, muss Gewalttat und Zerstörung ankündigen, so dass das Wort des Herrn mir Hohn und Spott einträgt die ganze Zeit. Da sagte ich mir, ich will ihn nicht mehr erwähnen und nicht mehr in seinem Namen reden. So weit kann jemand kommen wie der Jeremia, der 40 Jahre lang nur Gericht gepredigt hat. Ja, was sollen wir denn heute in den Gemeinden verkündigen? Natürlich sollen wir unterschiedliche Dinge verkündigen. Aber müssen wir heute nicht anfangen, im Hause Gottes das Gericht zu predigen? Was ist denn heute in der Gemeinde Jesu schon alles möglich? Das ist ja unfassbar. Und da könnte man daran verzweifeln wie der Jeremia. Und was macht er hier im Vers 14? Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Sagt Hiob auch, ne? Die waren am Ende, die waren völlig am Ende. Was steht hier? Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Der Tag, an dem mich meine Mutter zur Welt gebracht hat, sei nicht gesegnet. Verflucht sei der Mann, der meinen Vater die frohe Botschaft gebracht hat, die er sein Knabe geboren, der ihn hoch erfreut sein ließ. So spricht Jeremia, der Prophet. So spricht Hiob. Das heißt, man kann dorthin kommen, dass man völlig verzweifelt ist, völlig am Ende ist. Mich tröstet das, dass ein Mann wie der Jeremia diese Situation kannte. Und wie war es mit Elia? Lag er nicht unter dem Ginsterstrauch und wollte nicht mehr? Man kann an den Punkt kommen, wo man völlig verzweifelt ist. Nur, es darf nicht dabei bleiben. Da muss man wieder umkehren. Und deshalb ist es so wichtig, dass diese bitteren Umstände nicht zu einer Bitterkeit im Herzen werden. Darum geht's. Dass das Leben manchmal bitter ist, ja. Dass man manchmal zweifelt, Gott ist nicht mehr da, ja. So, jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's brandgefährlich. Hebräer Kapitel 12. Hebräer 12, Vers 15. Und achte darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Achtet ja darauf, dass man die Gnade Gottes nicht versäumt, dass nicht in deinem Herzen eine bittere Wurzel aufwächst. Nochmal, Gott hat ein wunderbares Ziel, da werde ich morgen nochmal näher darauf eingehen. Gott hat ein wunderbares Ziel, durch diese Prüfungen, durch diese Durststrecken, durch diese bitteren Umstände, dich umzugestalten in das Bild Jesu Christi und damit wir in diesen Zeiten lernen, ihm zu vertrauen, in diesen Zeiten mich trotzdem freuen zu können am Herrn. Trotzdem mit Flehen und Danksagung zu ihm zu kommen, damit der Friede Gottes mein Herz durchflutet. Aber jemand, der bitter ist, wie ist denn der? Der sieht alles negativ. Der murrt. Der erzählt jedem sein Problem. Er rebelliert. Er kann nachts manchmal nicht mehr schlafen. Er sieht nur noch negative Dinge, nicht mehr positive. Der kann nicht mehr Lobe den Herrn singen. Das Volk Israel hat ein Loblied gesungen, bevor die Durststrecke kam. Aber in der Durststrecke haben sie kein Loblied mehr gesungen. Und es soll dorthin führen, dass wir in allen Umständen des Lebens ein Loblied singen können. Weil wir genau wissen, Gott geht nur gute Wege mit mir und er wird uns niemals mehr auflasten, wie du und ich tragen können. Er kennt das Maß, das du tragen kannst. Und er kennt das Maß, das ich tragen kann. Genügt das nicht? Was ist denn eigentlich Glaube? Eine ganz einfache Frage, oder? Was ist Glaube? Das Vertrauen auf was? Was er sagt. Was hatte David eben im Psalm 13 gesagt? Wie lange willst du mich ganz vergessen? In dem Moment glaubte er nicht mehr, was das Wort Gottes sagt. Ich bin bei euch, alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Im Alten Testament viele Male, ich bin bei dir. Das vergessen wir manchmal, das ist Unglaube. Und deshalb geht es jetzt darum, wo ist Gott? Wo ist der Herr Jesus Christus, wenn wir Durststrecken erleiden? Wo ist er, wenn wir bittere Umstände erleben? Wo ist er? Nur wenn wir diese Frage klar beantworten können, werden wir nicht bitter. Wo ist er? Und das hat er damals im zweiten Buch Mose schon erklärt. 2. Mose, Kapitel 3. Das Leben der Israeliten wurde bitter. Und jetzt, Kapitel 3, Vers 2. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Der brennende Dornbusch, das war ein Bild auf das Volk Israel in Ägypten, wo sie gelitten haben. Und wo war der Herr? Mitten im Dornbusch, mitten im Feuer, mitten in der Trübsal war er mittendrin mit dabei. Und was sagt er in Kapitel 3, Vers 7? Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Er hat es gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Das genügt. Er kennt unsere Durststrecken, er kennt unsere bitteren Umstände, er kennt unsere Enttäuschungen, er kennt unsere schweren Lasten, er kennt unsere Schmerzen, er weiß alles. Warum? So steht es in Jesaja 53. Ist er nicht gekommen, um unsere Leiden zu tragen? Ist er nicht deswegen gekommen, um uns darin genau zu helfen? Und dann zeigt er ihnen ein Holz. Dort in der Wüste. Und was macht das Holz? Es macht das Ganze bittere süß. Hat das Holz wirklich was bewirkt? Nein, Gott hat ein Wunder getan. Was heißt das für uns? Er zeigte ihnen ein Holz. Das Kreuz von Golgatha macht das bittere süß. Wer stand eigentlich unterm Kreuz? Maria? Wer noch?
Johannes.
Aber noch eine Maria. Und noch eine Maria. Drei Maria standen da, gell? Was heißt Maria? Mara. Bitterkeit. Aber sie hatten die richtige Blickrichtung, die haben aufs Kreuz geblickt. Blicken wir auch zu ihm, an das Kreuz? Kommt her zu mir, die ihr mühseligen beladen seid, kommt zu mir. Ich kann eure Mühsal, eure Durststrecken, eure bitteren Umstände süß machen. Das heißt aber nicht, dass das Problem immer weg ist. Aber ich kann es süß machen. Wie heißt es in Hebräer 12? Wohin sollen wir schauen? Auf den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der an dieses Kreuz ging und er hatte eine Freude, die vor ihm lag. Die Freude sind wir, die wir wiedergeboren sind. Das Bittere wird süß, wenn wir zu ihm schauen. Das Bittere des Todes auch. Wie heißt das im Psalm 23? Und wenn ich schon wanderte durch das Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück. Warum nicht? Denn du bist bei mir. Und dein Stecken, dein Stab, die trösten mich. Das heißt, es liegt oft nur an der Blickrichtung. Wohin schauen wir denn, wenn wir durch den Todes... Sind wir schon mal durch ein Todestal gegangen? Also ich würde jetzt sagen, als meine Frau starb, bin ich durch ein Todestal gegangen. Und was steht hier? Und wenn ich schon wanderte. Ich kann in dem Todestal stehen bleiben, dann wird's bitter. Oder ich wandere durch. Warum? Ich fürchte kein Unglück. Weil es gibt doch gar kein Unglück. Es gibt doch gar keine Zufälle. Es gibt doch keine Schicksalsschläge. Es gibt nur Führungen Gottes. Blickrichtung, ne? Blickrichtung. Was für eine? Denn er ist bei mir. Und wenn er bei mir ist, passiert nur das, was er will. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Und jetzt könnte man mal eine grundsätzliche Frage stellen. Warum führt Gott sein Volk Israel, warum führt er uns manchmal Durststrecken durch? Warum führt er uns durch ganz bittere Umstände? Warum denn? Weil er uns trösten will. Da steht's. Und warum will er uns trösten? Damit wir fähig wären, andere zu trösten. 2. Korinther Kapitel 1. Er ist der Gott des Trostes und der Barmherzigkeit, der uns tröstet in all unserer Trübsal, damit wir fähig werden, andere zu trösten, die diesen Trost noch nicht kennen. So einfach. Nur wenn man drinsteckt, ist es manchmal ganz schön schwierig. Und wie endet dieses Kapitel? An 12 Palmbäumen und 70 Wasserquellen. Nee, 12 Palmbäume und 70 Wasserquellen. Überfluss, oder? Und was kommt danach? Sie zogen in die Wüste. Es geht weiter. Durststrecken und Bitterkeiten sind die Normalität. Nur wie wir drin reagieren, geistig oder fleischlich, das ist die Auswirkung. Ob wir dann danken können, loben können, uns freuen können, auch wenn die bitteren Umstände da sind. Davon können wir lernen, von dem Volk Israel, und können lernen von vielen Geschwistern, die uns den Weg vorangegangen sind. Mara, es ist normal, wenn wir dem Herrn nachfolgen, dass es durch Schwierigkeiten geht. Wir müssen durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen. Und auf uns wartet die ewige Freude beim Herrn. Eine unaussprechliche, herrliche Freude beim Herrn. Die Welt sagt zu Recht, ihr tröstet euch immer auf die Ewigkeit. Die haben recht. Dort gibt es keine Schmerzen, keine Enttäuschung, keine Bitterkeiten, keine Durststrecken mehr. Jetzt gibt es das. Und trotzdem ist das jetzige Leben eine Freude, wenn wir die richtige Blickrichtung haben. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du hast das größte Wunder in uns Menschen vollbracht. Wir waren völlig verfinstert, völlig vernebelt in unserem Verstand. Wir lebten ohne Gott in dieser Welt, waren tot in Sünden, hatten keine Hoffnung für die Ewigkeit. Aber du hast in deiner ganzen Gnade hineingeleuchtet in unser Leben, hast dieses Herz, dieses finstere Herz erleuchtet, sodass wir dich, den Heiligen und Gerechten, aber auch einen liebenden Gott erkennen durften, dass wir begreifen durften, was du für uns vollbracht hast. Und du hast uns nicht nur Leben geschenkt, nicht nur neues Leben geschenkt, ein ewiges Leben, sondern du hast uns ein Leben im Überfluss geschenkt. Wir sind die reichsten Menschen dieser Welt und wir haben Frieden mit Gott, weil du für uns bezahlt hast. Wir sind gerechtfertigt, geheiligt, wir sind abgewaschen. Wir haben eine wunderbare, lebendige Hoffnung für die Ewigkeit. Aber Herr, lass uns jetzt und heute Ja sagen zu deinen Wegen. Auch wenn diese Wege manchmal durch dürre Zonen führen, wenn wir 3 Tage manchmal Durst haben und der Durst wird nicht gestillt. Aber Herr, wir dürfen dir vertrauen, weil du gute Wege mit uns gehst, weil du wunderbare, herrliche Wege mit uns gehst. Bitte hilf du uns, dass wir mit Flehen immer wieder zu dir kommen, aber auch mit Danksagung, mit der Freude am Herrn, das ist unsere Stärke für den Alltag. Herr, du weißt in jeder einzelnen Situation, wo wir stehen, wir brauchen deine Hilfe von oben. Wir brauchen deine Weisheit, deine Führung, deine Vollmacht. Und ich danke dir für all deine Gnade, deine Treue und deine Liebe. Amen.